Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Aranka, der Radiosendung der Gruppe Fels für eine linke Strömung aus Berlin.
Ja, wir hatten letztes Mal Gäste zu Besuch von einer Initiative von Kotti und Co. und von der Initiative, wie heißen sie gleich?
Fulda-Ecke-Weichsel von zwei Mieterinnen-Initiativen.
Genau, und da ging es eigentlich vor allem darum, also es ging um das Thema Wohnen und was passiert eigentlich, wenn man gemeinsam kämpft und was passiert da so an sozialen Prozessen. Und wir wollen dieses Thema Wohnen weiterverfolgen, aber diesmal in so einem größeren Kontext und es eigentlich ausweiten auf das Thema Stadtpolitik bzw. Stadtentwicklung.
Und bei der Vorbereitung der Sendung, da haben wir festgestellt, dass wir eigentlich alle ganz gerne hier in der Stadt wohnen, hier, das heißt Berlin.
Genau.
Judith, warum wohnst du denn gerne hier?
Naja, also ich glaube, ich wohne gerne hier, warum wohne ich eigentlich gerne hier? Also es ist sehr viel möglich, es gibt ganz viele unterschiedliche Szenen und Bereiche, in denen man sich bewegen kann. Es gibt viel Grün, relativ viel Wasser. Stimmt das?
Ist relativ billig, auch die Miete.
Ja, das ist aber natürlich auch ein Knackpunkt. Die Miete wird ja immer teurer und bald kann ich nicht mal mehr in Neukölln wohnen. Egal, also gar nicht egal. Aber wir haben uns gefragt, ist die Stadt eigentlich so, wie sie ist, gut? Beziehungsweise wie kriegen wir sie dazu, dass sie nicht weniger schlecht wird? Beziehungsweise wie kriegen wir sie noch besser?
Beziehungsweise was ist eigentlich das Gute?
Ja, und, große Fragen.
Genau, und wenn wir sozusagen darüber reden, was heute das Thema ist, nämlich Stadtentwicklung, wie sieht emanzipatorische Stadtentwicklung aus, dann wollen wir gerne darüber sprechen, naja, welche Regeln müsste diese Stadtentwicklung haben, was sind die Werte oder was sind die sozusagen Maßgaben dafür und welche Rolle spielt dabei institutionelle Politik zu sozusagen Politik von unten, also das heißt Bewegungspolitik. Und wenn wir sozusagen dann wissen, was wir heute vielleicht rausfinden oder auch nicht, was diese gute emanzipatorische Stadtentwicklung, Stadtpolitik ist, dann würden wir noch gerne rausfinden, was sind die nächsten konkreten Schritte, die wir unternehmen müssen. Und über das Thema zu sprechen, haben wir heute zwei Gäste eingeladen. Zum einen Karin Baumert, Stadtsoziologin und politische Aktivistin.
Hallo.
Aktiv beispielsweise bei der Kampagne gegen Zwangsumzüge. Und sie kennt den Zwiespalt der institutionellen Politik, weil sie nämlich in den 90ern Baustadträtin in Berlin-Mitte war.
Außerdem haben wir noch hier Karl Leweck im Studio, der ist Stadtsoziologe und aktiv bei Avanti, Projekt und Dogmatische Linke, und befasst sich auch seit Jahren mit den Entwicklungen hier in der Stadt und ist aktuell im Bündnis Keine Rendite mit der Miete aktiv. Hallo Karl.
Hallo Karl. Hallo, okay.
Ja. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Ach so, und wir sind übrigens Judith und
Christian. Wir werden heute moderieren.
Genau, und vielleicht fangen wir mit dir an, Karl. Vielleicht auch so banal, wie wir angefangen haben. Du wohnst jetzt schon seit wann in Berlin?
Ich glaube, ich bin 1993 nach Berlin gezogen.
Und wohnst du nach wie vor gerne in Berlin?
Ich wohne eigentlich noch gerne in Berlin, aber natürlich das Berlin, in das ich hingezogen bin, ist irgendwie schon lange irgendwie weg. Also ich fand die Zeit irgendwie Anfang der 90er Jahre einfach extrem spannend, als ich nach Berlin gezogen bin, weil eigentlich war das eine Zeit, wo ein bisschen, also so ein großer Möglichkeitsraum aufgemacht wurde, so eine Form von Freiraumanarchie irgendwie gerade in Ost-Berlin war. Und das ist die Zeit, wo ich hingezogen bin, habe zu der Zeit auch in Friedrichshain gewohnt und das war halt extrem spannend. Und heute, es gibt halt noch viele spannende Sachen. Irgendwie politisch ist Berlin immer noch spannend, kulturell ist Berlin immer noch spannend. Aber was stark verloren gegangen ist, ist die Möglichkeit, selbst organisiert was zu machen. Also es hat eine extreme Kommerzialisierung stattgefunden. Und gerade auch von den Sachen, die Anfang der 90er Jahre passiert sind, die jetzt sozusagen zwar immer noch irgendwie was Interessantes haben, immer noch eine Form sozusagen, also immer noch Berlin unterscheidbar machen von vielen anderen Städten, aber fast alles. Also es gab eigentlich einen Wandel irgendwie von Subkultur zu so einer Gründerideologie, die halt auch die Subkultur durchzogen hat.
Und du hast dich jetzt ja auch so seit Jahren schon in Stadtpolitik engagiert, ne? Wieso ausgerechnet Stadtpolitik? Also zum Beispiel keine Rendite mit der Miete. Also es gibt ja wahnsinnig viele Bereiche, in denen man sich irgendwie engagieren kann. Stadtpolitik ist ja immer so ein Bereich, das ist ja so an der Kippe zu Realpolitik, ist nicht immer so hip.
ich glaube, man kann auch utopische Dinge formulieren in der Stadtpolitik. Also ich glaube sozusagen, die Forderung irgendwie nach einer anderen Stadt irgendwie ist ganz eng damit verbunden, irgendwie mit einer Frage sozusagen, wie Eigentum an Wohnen, Eigentum an Grundversorgung organisiert ist, ist ganz viel irgendwie mit der Selbstorganisation irgendwie von Menschen irgendwie verbunden. Also ich glaube jetzt sozusagen nicht, dass man irgendwie Stadtpolitik irgendwie nur machen kann, irgendwie mit irgendwie so einem bürokratischen Ansatz. Und zu der ersten Frage, wie ich dazu gekommen bin, das war eigentlich ein bisschen Zufall. Ich habe halt Geografie studiert, war immer sauber, dass meine ganzen Freunde ihr Studium in der Politik verwertet haben. Und dann gab es, ich glaube, das war so 96 oder 97, die Innenstadtaktionstage, was so das erste Mal, also was wieder so, also was halt das Thema ganz stark in Berlin wieder auf die Agenda gesetzt hat, wo halt irgendwie eigentlich die Kommerzialisierung der Innenstädte thematisiert wurde, was halt damit auch ein ziemlicher Bruch war mit der Form, wie sozusagen irgendwie linke Stadt. Politik, linker Stadtaktivismus davor definiert war, wo das halt eigentlich immer in den Kiezen stattgefunden hat, irgendwie eine Bewegung der Leute, die irgendwo wohnen, und halt irgendwie, da hat man eigentlich eher das Zentrum thematisiert. Und da, ab da habe ich mich dann angefangen, irgendwie damit zu beschäftigen, irgendwie im Studium, aber halt auch irgendwie auf einer aktivistischen Seite.
Wir sind jetzt immer so geswitcht zwischen den Begriffen Stadtpolitik und Stadtentwicklung. Und wir haben uns auch im Vorfeld gefragt, so welcher Begriff ist eigentlich cool oder was wollen wir eigentlich mit diesem Begriff? Was bedeutet Stadtentwicklung für dich? Ist das automatisch schon so ein negativer Begriff oder kann man den positiv besetzen?
Ich würde das als einen sehr neutralen Begriff sehen. Also einfach erstmal den Prozess, irgendwie, was irgendwie stattfindet. Also wie sich eine Stadt entwickelt, wie sie sich verändert. Also ja. Es gibt natürlich auch eine Stadtentwicklungspolitik sozusagen, die halt irgendwie Ziele setzt, aber das ist jetzt erstmal auch nicht normativ aufgeladen. Also es ist natürlich ganz klar sozusagen an so einer institutionellen Orientierung orientiert.
Wir haben uns halt gefragt in der Vorbereitung der Sendung, ob nicht Stadtentwicklung an sich schon mit einer Form von kapitalistischer Entwicklung zu tun hat. Also sozusagen auch das Aufkommen der ganzen Frage von einer koordinierten, geleiteten Stadt, sozusagen Politik, Entwicklung, ob das nicht sozusagen auch Hygienebedürfnisse oder sozusagen auch Urbanisierungstendenzen nicht auch ganz eng mit einem Kapitalismus, sozusagen mit der Entstehung des Kapitalismus oder mit einer sozusagen Stadt im Kapitalismus verbunden ist.
Im Konkreten ist es natürlich irgendwie, historisch ist es natürlich auf jeden Fall so, aber es hat natürlich auch immer sozusagen das andere Element gehabt, gegenzusteuern. Also man kann halt schon auch sozusagen progressive Elemente sozusagen in der Geschichte sehen.
Also was würdest du sagen, sind die progressiven Elemente an Stadtentwicklung? Also wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir müssen jetzt ein paar progressive Elemente, anhand derer wir sozusagen dann sagen können, was gute Stadtentwicklung ist, rausarbeiten, was wäre das für dich?
Ich denke mal, ein historisches Beispiel, irgendwie, wo das ganz stark deutlich wird, ist das Rote Wien. Also ist halt irgendwie, das ist jetzt wirklich lange her, aber hält halt immer noch nach, irgendwie ist in 20er Jahren irgendwie eine Konzeption, irgendwie Wohnraum irgendwie für große Teile der Bevölkerung irgendwie zur Verfügung zu stellen, irgendwie, und irgendwie mit einem regulierten Mietmarkt. Also das würde ich auf jeden Fall positiv sehen. Aber natürlich hat irgendwie im Kapitalismus irgendwie eine Stadtentwicklungspolitik immer die Funktion sozusagen, also wie der Staat halt immer im Kapitalismus sozusagen, ist es halt irgendwie stellt es ein Kräfteverhältnis dar und ist es halt etwas, was sozusagen zum gewissen Punkt außerhalb irgendwie von Kapitalinteressen steht, aber sozusagen den trotzdem irgendwie nicht total irgendwie fremd ist.
Okay, ich würde sagen, mit dem Roten Wien haben wir angeteased, was wir nachher, also wo wir weiter reingehen wollen, was ist eigentlich eine gute Stadtentwicklung, gute Stadtpolitik und wie soll eigentlich die Stadt aussehen, die wir uns wünschen. Und vorher hören wir mal kurz Musik, bevor wir dann gleich zu Karin Baumhardt kommen.
We'll be right back. heard all around your so-called world, I shall issue an ultimatum which will bring it to its knees, subject to the rule of Draco.
Ja, das war Man or Astro Man mit dem Lied Invasion of a Dragon Man hier bei Radio Aranka, der Radiogruppe der Gruppe, der Radiosendung der Gruppe Fels. Ja, wir sprechen heute über das Thema Stadtentwicklung, Stadtpolitik in Berlin. Und neben Karl bei uns zu Gast ist hier Karin. Karin, haben wir schon gesagt in der Einleitung, ist stadtpolitisch aktiv, aber war früher auch sozusagen da schon mal institutionell als Baustadträtin tätig. Ich würde aber noch eine Frage vorweg schicken. Bevor du Baustadträtin warst, hast du studiert Stadtsoziologie in der DDR und hast da auch studiert Stadtbau des Westens. Stimmt das?
Ja, genau.
Was ist das genau, Stadtbau des Westens?
Also genau genommen habe ich Stadtsoziologie der Bundesrepublik studiert und auch gelehrt. Die Stadtsoziologie in der Bundesrepublik hat sich eigentlich zunächst einmal reduziert auf gebaute Umwelt. Wie soll die aussehen? Also wo keine Bank ist, kann man sich nicht hinsetzen. Wo Parkräume sind, die für Frauen gefährlich sind, braucht es andere Orte. Wir aus dem Osten heraus, die natürlich einen ganz anderen Gesellschaftsansatz hatten und auch, ich bin da hineingeboren in diesen Gesellschaftsansatz, haben die Stadt natürlich komplexer gesehen. Wir hatten ja auch kein Privateigentum mehr an Grund und Boden. Wir hatten keine Segregation und Gentrification. Also wir sind da sehr umhuschelt worden eigentlich, was aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar ist, dass die Miete einfach kein Verdrängungsthema war. Und da war es natürlich interessant, gerade die Partizipationskämpfe im Westen, also Häuserkampf, Bürgerinitiativen, auch für den Osten nutzbar zu machen. Soweit die Idee auch von mir als Studenten. Das scheiterte natürlich an einer restriktiven Parteipolitik, die das nicht hören wollte, die ja praktisch die Bevölkerung vertrat. Auch eine der Grenzen des real existierenden Sozialismus, die man kritisch sehen muss, wenn man wieder über Alternativen zum Kapitalismus nachdenken möchte. Und aus dem Osten heraus war es vor allen Dingen interessant, wer sind die Akteure in der Stadt? Und aus dem Osten heraus, und ich sehe es eigentlich immer noch so, ist natürlich zunächst einmal das Kapital erscheint als Akteur, weil über das Kapital, über Privateigentum an Grund und Boden, über die Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge wie Wasser zum Beispiel, gesellschaftliche Wohnungsbaugesellschaften, hat das Kapital und seine Verwertung und die Profitgier der Eigentümer eine prägende Kraft auf Stadtentwicklung. Die zweite Akteursebene, und das habt ihr schon angesprochen, ist die institutionelle Ebene. Also die Kommune kann in der Tat etwas machen. Sie kann die Zweckentfremdung und so weiter aufheben. Und das dritte, ganz wichtig, der Bürger und seine Initiativen.
Ja, sehr gut. Das ist doch schon mal hier super, dass wir jetzt schon diese drei Ebenen rausgearbeitet haben. Die zweite Ebene. Du warst sozusagen Baustadträtin in den 90er Jahren in Berlin-Mitte.
Ja.
Und hast wahrscheinlich gedacht, naja gut, auf der Ebene kann man auch noch was ändern. Das versuche ich mal. Warst, wenn ich das richtig sehe, parteilos für die PDS damals.
Richtig.
Wie war das? Was war das für eine Erfahrung für dich? Wie
ja,
bist du auch da rausgegangen dann hinterher?
Das gibt ja auch eine Vorgeschichte dazu. Ich habe ja in Mitte gewohnt, als die Mauer fiel, also was heute absolutes Zentrum ist in der sogenannten Spandauer Vorstadt. Und als die Mauer fiel, haben wir nun zunächst, also viele gesagt, oh Gott, den Kapitalismus wollen wir so nicht haben. Wie können wir uns dagegen wehren? Und ich habe bereits am Einigungsvertrag mitgearbeitet für damals Bündnis 90, weil wir das kommunale Eigentum retten wollen. Das ist nicht gelungen. Und dann war ich dort in der Spandauer Vorstadt, in der Bürgerinitiative Spandauer Vorstadt aktiv und bin da als lokale Expertin in die Politik gekommen, weil ich zunächst einmal glaubte, wir könnten doch politisch sehr viel noch bewirken, wenn wir zum Beispiel dem Kapital etwas entgegensetzen. Da haben wir sehr partizipiert von den städtebaulichen Instrumenten des Westens, die erkämpft wurden, Sanierungsrecht, Milieuschutz und ähnliches. Und es war für mich auch sehr interessant, in Konfrontation mit Investoren sowas wie zu dealen, würde man heute sagen. Also okay, ihr kriegt die Baugenehmigung, wenn ihr noch für die Kita Geld spendet. Also jetzt nicht so simpel, wie ich es gerade sage, aber damals war der große Konflikt das Planwerk Innenstadt des Senates. Gesamtost-Berlin ist ja vom Westsenat sozusagen regiert worden. Wir hatten zum Beispiel die Fischerinsel, Wohnungsbau in Mitte und gescheitert bin ich konkret an dem Ahornblatt. Das Ahornblatt ist ein identitätsstiftendes Denkmal der Fischerinsel. Moderne im Osten, die Moderne im Osten viel flächengreifender als im Westen je gebaut, weil wir kein Privateigentum hatten. Und das Ahornblatt ist insofern interessant, weil das war das erste eingetragene Denkmal aus der DDR-Geschichte und ich habe für den Erhalt gekämpft und bin letztendlich auch gescheitert, das kann man glaube ich jetzt 15 Jahre später im Radio so offen sagen, weil die PDS damals schon in Vorbereitung auf eine Koalition mit der SPD Machtpolitik über Sachpolitik gestellt hat und ich bin da einfach bei der Wahrheit geblieben, aber 3 Jahre Stadtbaureden war auch so, dass ich in einer einsamen Position war und das eigentlich auch gar nicht mein Politikfeld war. Aber es war eine interessante Erfahrung, was Kommune machen kann.
Hm. Wo ja sich später dann der rot-rote Senat auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Ja. Ein Thema, auf das wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen können. Ich würde mal jetzt aufgreifen, das, was Ingo gesagt hat, den sozusagen das ganze Thema Stadtentwicklung und den Begriff. Würdest du da noch was ergänzen zu dem, was Ingo gesagt hat?
Ja, da fiel mir jetzt gerade noch so ein. Natürlich ist Stadt immer in Stein geronnene Gesellschaft. Ne? Und insofern ist es wirklich super interessant, auch durch die Stadt zu gehen. Berlin ist ja eine sogenannte polyzentrale Stadt, also aus vielen Stadtteilen zusammengewachsen. Und da ist sehr viel Geschichte. Spandauer Vorstadt, ne? Keine Altstadt Berlins ist so zentral wie die Spandauer Vorstadt. Und da kann man ganz viel Geschichte ablesen von der Gründerzeit, wo noch der Hausbesitzer und die armen Leute in einem Komplex gewohnt haben, bis zur kompletten Segregation heute. Und was an Berlin auch als Stadtentwicklung so interessant ist, in Berlin ging praktisch die Systemgrenze, ne, Ost- und West-Berlin. Und wir partizipieren in den Kämpfen aktuell immer noch davon, dass in Kreuzberg oder auch in Ost-Berlin natürlich Erfahrungen sind mit Häuserkämpfen, aber auch mit einem Leben aus der Ostsozialisation heraus, was auch ein Hintergrund ist, warum man zum Beispiel solidarisch ist. Man ist nicht gewohnt, segregiert zu leben, also abgeschlossen in Gated Community. Man kennt die Nachbarschaft und wenn aus der Familie. Und diese langen Linien, die in Stadtentwicklung drin sind, sind für aktuelle Kämpfe, glaube ich, gerade in Berlin, sehr wichtig.
Würdest du dann sagen, dass es ein Wert ist für eine Stadtentwicklung, wenn wir sagen, dass es Stadtteile gibt, wo verschiedene Schichten, Klassen von Menschen zusammenwohnen?
Ja, das ist fiel mir auch noch zu dem Begriff ein, Stadt ist ja sozusagen gebaute Umwelt, aber da sie immer auch Gesellschaft widerspiegelt, widerspiegelt sie auch das, was man so in der Literatur das Versprechen einer Stadt sagt. Ne? Also Leute sind in die Stadt gesiedelt, nicht nur wegen Arbeit, sondern auch um individuell zu sein. Ne? Berlin ist so toll, so verrückt kann man gar nicht sein, dass man hier auffällt. Ne? Also Lebensentwürfe sind hier möglich. Und natürlich ist dieses nicht segregiert zu leben, also nicht in soziale Gruppen hineingeboren zu sein und nur in deren Normen und Werten zu sein, sondern auch den Nachbarn in seiner Andersartigkeit zu sehen, das ist ein hoher Wert und daraus aus meiner Sicht ergibt sich sehr viel Dynamik für die Vision einer anderen Gesellschaft.
Ja, das klingt doch schon mal gut. Das ist auch was wir uns aufgeschrieben hatten. Zum Thema Berliner Mischung kommen wir vielleicht später nochmal. Das ist ja auch noch ein durchaus größeres Thema.
Ich würde sagen, wir spielen Musik im Zweifel.
Genau, spielen wir Musik im Zweifel und kommen gleich wieder zurück.
Kurzer Blick und schon verstanden. Ohne Worte alles klar. Keine Zeit, Pläne zu schmieden. Jetzt muss es klappen, damit die Mühe nicht umsonst war. We'll
raus war, das von Spilsbury, wollen wir jetzt erstmal nicht, sondern wir bleiben erstmal drin. Und zwar sowohl in Berlin als auch in dem Thema und haben uns gerade, also gerade ist der Begriff gefallen, polyzentrisch. Also Berlin als polyzentrische Stadt, war das so, irgendwie so? Wir haben uns gefragt, gibt es diese Stadt Berlin überhaupt? Ist die nicht eigentlich, also, und das hattest du ja auch schon gesagt, nicht zuletzt wegen der Teilung aus, also dass die aus ganz vielen Kleinstädten besteht und ist das eigentlich auch das, was alle so reizvoll oder alle, viele so reizvoll finden an Berlin?
Auf alle Fälle ist dadurch zum Beispiel die symbolische Diskussion um Zentrum, ne, Schloss oder Palast, ihr könnt euch erinnern, eigentlich eine sekundäre, weil der Berliner lebt in seinem Kiez. Also auch Umzugsstatistiken sagen, man zieht nicht aus dem Kiez, geschweige aus dem Stadtbezirk raus. Und das hat damit zu tun, dass Schöneberg, Pankow ehemals Städte waren. Das heißt polyzentral. Ne? Also es gibt nicht wie sonst in der Mittelalterstadt der Markt und davon entwickelt sich die Stadt. Das ist ein anderes Stadtmodell. Sondern hier ist eine Metropole zusammengewachsen aus verschiedenen Städten. Und wenn man zum Beispiel in Schöneberg ist oder auch in Pankow, sieht man das heute noch. Und das macht übrigens die Stadt, glaube ich, für viele auch sehr interessant, weil du kannst gar nicht so viel wandern und irgendwo hinfahren, ohne jemals die Stadt wirklich erkundet zu haben. Und gleichzeitig bist du in deinem Kiez. Also der Kiez hat in Berlin ja eine ganz außergewöhnlich große Rolle. Man lebt in Kreuzberg, man lebt in Neukölln, man lebt in Friedrichshain. Und das macht garantiert neben diesem ganz großen Thema, hier ist West-Berlin und da ist Ost-Berlin, eine große Attraktivität, glaube ich, für viele aus.
Das ist eine schöne Werbung für Berlin, die wir hier betreiben. Karl, was meinst du denn? Stimmt das? Kann man das heutzutage noch sagen, dass die Berlinerinnen und Berliner in ihrem Kiez wohnen bleiben? Oder ist es nicht vielmehr so, dass sozusagen mit dem Mietanstieg der letzten paar Jahre die sozusagen, dass sich zumindest in Zukunft gravierend ändern wird?
Ich glaube, es gab schon immer sehr unterschiedliche Leute, die in Berlin gelebt haben. Es gab halt Leute mit einem lokalen Bezug. Es gibt ja zum Beispiel auch das klassische West-Berlin, wo die meisten zumindest von uns einfach gar nicht dran denken, wenn sie über Berlin sprechen, dass es einfach riesige Stadtteile gibt, auch mit einem konservativ-reaktionären Kleinbürgertum, irgendwie, die man einfach sozusagen selber meistens gar nicht wahrnimmt. Aber ich glaube, dass schon immer ein Teil der Leute sehr, sehr viel umgezogen sind irgendwie und irgendwie durch die Stadtteile gezogen sind. Und es ist natürlich, also jetzt gerade sozusagen irgendwie bei diesen Gentrifizierungsprozessen, die immer stärker werden, kann man halt schon feststellen. Also zum Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, war Mitte mein Zentrum. Ich kenne niemanden mehr, der in Mitte wohnt. Ich kenne fast niemanden mehr, der im Prenzlauer Berg wohnt. Die meisten Leute hätten sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können, nach Neukölln zu ziehen. Also es gibt halt irgendwie jenseits irgendwie der Leute, die halt einen starken lokalen Bezug haben, gibt es sozusagen einerseits Leute, die auch irgendwie relativ mobil selber sind und es gibt halt irgendwie Leute, die einfach gezwungen werden, umzuziehen. Also in Kreuzberg haben in 90er Jahren noch irgendwie, ist der Wrangelkiez irgendwie von türkischen Leuten geprägt worden. Und das hat inzwischen zumindest enorm abgenommen. Also es gibt halt irgendwie eine Mobilität aus dem Kiez heraus, die erzwungen ist, die Leuten schwerfällt, irgendwie sozusagen die etablierte Nachbarschaften schätzen. Aber es gibt halt, und es gab, glaube ich, auch schon immer irgendwie in Berlin irgendwie einen Umzug von Szenen, neue Entwicklungen. Auch in den 70ern war mal Charlottenburg irgendwie ein Zentrum für eine Alternativkultur und für sozusagen Studentenbewegung. Da gibt es immer noch irgendwie besetzte Häuser. Also ist eigentlich immer noch ganz nett, irgendwie, bis auf dass es alles inzwischen ein bisschen gediegener ist. Aber Kinderläden, ehemals besetzte Häuser oder sowas gibt es auch noch in einigen Ecken von Charlottenburg.
Ist das denn ein modernes Phänomen, was du beschreibst? Also modern im Sinne von seit sozusagen nach dem Krieg auch mit sozusagen West-Berlin als Inselstatus, dass es diese Szenen gibt? Weil sozusagen... Ja, also das ist mir nicht so ganz klar. Ich würde jetzt zum Beispiel denken, dass das, was Karin gesagt hat, dass es sozusagen traditionell die Leute in ihrem Bezirk bleiben, vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Stadt früher mal so konzipiert wurde, dass Arbeit und Wohnen im selben Bezirk möglich ist, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, es gibt viele Gründe, warum Leute in einem Bezirk angesiedelt wurden. Berlin war auch immer schon die Stadt der Einwanderer übrigens und zum Beispiel die Spandauer Vorstadt ist das Einwanderungsgebiet für russische Juden gewesen. Die östliche Spandauer Vorstadt auch als Schollenviertel bekannt und die durften zum Beispiel damals nur über das Rosenthaler Tor einwandern. Also es gibt natürlich durch den Zuzug auch bestimmte Phänomene, natürlich auch afrikanische Viertel im Wedding, ne? Wenn Communities sich erstmal ansiedeln, dann zieht man dorthin, natürlich die türkische Community hier in Kreuzberg, wo ich dir widersprechen möchte, ist so ein bisschen diese mietbedingte oder durch die Aufwertung bedingte Wegzug hat andererseits auch genau die Chance, gerade Wrangel, Kiez, für einen großen Kampf um den Kiez und gegen die Gentrifizierung. Also ihr könnt euch erinnern, das BMW Guggenheim Lab durfte nicht auf die Kuvri-Brache, weil die Bewohner dort sagten, nee, das wollen wir nicht. Ne? Das ist schon einzigartig.
Also nochmal zum Hintergrund, es gab jetzt diesen Sommer hier in Berlin, Wrangelkiez ist ein Teil von Kreuzberg, den Versuch von BMW zusammen mit der Guggenheim-Stiftung, so ein Lab da aufzubauen. Das heißt sozusagen, da sollten Ideen für eine Stadtpolitik oder sozusagen für die zukünftige Stadt entwickelt werden. Genau. Und nachdem sozusagen sehr viele Leute da schon im Vornherein Proteste angekündigt haben, haben sie sich dann doch entschieden, in den gediegenen Prenzlauer Berg zu ziehen.
Ja, weil die Fragen, die BMW Guggenheim Lab dort gestellt hat, haben die Bewohner täglich zu beantworten. Die Stadt der Zukunft ist nicht am Lab zu diskutieren, sondern ist die Frage, kann ich mir die Wohnung hier noch leisten? Und das war der Protest. Wollen die uns verarschen? Und dann kam natürlich raus, Leute haben gleich gegoogelt, wer ist denn BMW und die ganze Zwangsarbeitergeschichte und wo lassen die das Geld und woher haben die Profite? Da war für jeden heutzutage sichtbar, Kapitalismus ist so simpel. Die meisten Profite gemacht haben, wollen uns jetzt fragen, wie die Stadt der Zukunft aussehen soll. Wir wollen hier einfach wohnen bleiben. Ne? Also der Widerspruch, der gesellschaftliche Widerspruch der Gegenwart kam so schön auf den Punkt.
Karl?
Ich finde das auf einer Seite finde ich das relativ positiv, irgendwie, dass es halt diese Kreuzberger Widerstandsgeschichte gibt. Aber sozusagen so positiv, wie du die dargestellt hast, irgendwie würde ich das irgendwie nicht sehen. Also ich sehe halt irgendwie auch ein großes Problem bei diesem Kiezbezug. Also mein Beispiel ist irgendwie Media Spree, irgendwie diesem Großprojekt. Eigentlich irgendwie war das irgendwie...
Vielleicht kannst du nochmal kurz erläutern, was überhaupt Media Spree ist, für alle, die nicht aus Berlin sind. Und
Media Spree ist... eigentlich ist es eine Fortsetzung des Planwerks Innenstadt, was irgendwie schon vorhin angesprochen wurde, ist sozusagen eins der aktuell irgendwie zentralsten irgendwie Großprojekte, was vermarktet wird, irgendwie über sag mal, kulturelle Nutzung, im Endeffekt aber weitestgehend ein Investitionsprojekt irgendwie von Großunternehmen ist. Also Anschütz ist tatsächlich angesiedelt, irgendwie, da wird jetzt irgendwie von Daimler was gebaut.
Coca-Cola baut.
Also das ist sozusagen, also es nutzt sozusagen die Werbung irgendwie für das alternativen Kreuzberg-Friedrichshain, was da alles los war. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ein sehr großmaßstäbliches Entwicklungsprojekt. Was ich dazu sagen wollte, ist sozusagen, das war klar, dass das seit 2000, dass das gebaut wird. Es gab auch in der kritischen Öffentlichkeit irgendwie gab es eine Diskussion. Aber in Kreuzberg, die ganzen Kiezaktivisten, die haben sich erst dafür interessiert, als es klar war sozusagen, es hat reale Auswirkungen. Und das lag irgendwie, also das ist direkt angrenzend an Kreuzberg und das hat niemand interessiert. Und das ist natürlich ein Teil irgendwie dieses Kiezaktivismus. Du hast das so wunderschön gesagt, sozusagen, da wird das Kapitalverhältnis sichtbar. Zum Teil ist es aber auch einfach eine Verteidigung der eigenen Scholle. Man denkt wirklich nicht weiter als sein eigener Kiez. Man formuliert auch nicht sozusagen außerhalb seines Kiez. Irgendwie über ganz lange Zeit waren die größten Proteste in Kreuzberg waren Baumrettung. Nicht, dass ich das irgendwie nicht irgendwie... also zum gewissen Punkt sympathisch finde, aber da jetzt sozusagen diese Widerständigkeit irgendwie rein zu interpretieren, irgendwie, dass Leute sozusagen einfach nur ihre Nachbarschaft irgendwie verteidigen, finde ich einen sympathischen Punkt sozusagen, aber du interpretierst da was rein, was nicht da ist und es hat zum Teil auch eine Begrenztheit. Es ist zum Beispiel in den Protesten ganz wenig gelungen bisher aus diesen klassischen Szene-Stadtteilen irgendwie rauszukommen.
Gut, aber da würde ich doch nochmal widersprechen.
Da sind unsere ersten Anrufer hier bei unserer Sendung. Nee, ja. Das haben wir überlegt, ob wir das in Zukunft nochmal reinbringen. Live-Anrufe gibt es jetzt leider noch nicht.
Aber du wolltest noch was erwidern.
Lass Karin. Da möchte ich wirklich Widerspruch anmelden. Also ich gebe dir natürlich recht, Stadtprotest ist nicht gleich Stadtprotest. Und ich bin für jeden Protest, auch wenn nur der Baum geschützt wird, weil es auch immer eine Anpolitisierung ist. Es geht für mich da nicht nur um den Baum, sondern dass Leute überhaupt Interesse haben, außerhalb ihrer vier Wände zu sagen, nee, der Baum wird da gefällt, was ist hier los? Und dann müssen sie leider lernen, dass Stadtentwicklung komplexer ist, als sich anzuketten, weil das ist Bauland und Bauland wird verwertet und hat Spekulation im Hintergrund. Bei Mediaspray versenken ging es ja wirklich einmalig auch aus meiner Sicht darum, dass zum Beispiel Friedrichshain und Kreuzberg, zwei Bezirke von verschiedenen Systemen, ne, Ost-Berlin und West-Berlin, sich geeinigt haben auf einen Bürgerentscheid und 50 Meter Uferweg im Zentrum dieses Bürgerentscheids war und der wurde gewonnen. Warum wurde er gewonnen? Weil das so simpel war. Und natürlich gebe ich dir recht, da ist auch immer ein bisschen die Scholle verteidigen. Aber ich sehe Stadtentwicklungspolitik von unten auch als Prozess. Ich sehe das auch als, oh Gott, hier sind meine vier Wände, dann gehe ich raus und rette den Baum. Oh, und dann verstehe ich auf einmal, wie Kapital funktioniert. Und Stadtpolitik ist auch Gesellschaftspolitik. Und deshalb kann ich das eher in diesem Widerspruchsfeld sehen. Es ist gelungen, mit einem Bürgerentscheid Ansprüche zu stellen. Die sind vom Kapital natürlich nicht erfüllt worden.
Das ist jetzt meine Frage gewesen. Ja. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben ja 80% sozusagen für die Ablehnung sozusagen von dem Mediaspray-Plan gestimmt. Damals, 2007, 2008.
Ja, ich glaube so.
Sagen wir mal so. Und was ist letzten Endes passiert? Also sozusagen, gut, jetzt wird ein kleiner Uferweg da an der Spree entlang gebaut. Diese sozusagen die Obergrenze für Hochhäuser gibt es scheinbar nicht. Und letzten Endes sozusagen tangiert dieses ganze Thema ja sozusagen eigentlich den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, aber der Senat zieht es immer wieder an sich, das ganze Thema. Und sozusagen die Politik zieht sich auch ganz oft darauf zurück, dass es sich um private Fragen handelt. Also sozusagen privatrechtliche Fragen, Entschädigungsfragen. Der Bezirk kann es sich natürlich nicht leisten, jetzt Daimler da irgendwie in hunderten Milliarden Höhe oder was auch immer da gefordert wird, zu entschädigen. Und die Frage ist sozusagen, was hat das gebracht? Also und
es ist natürlich eine Illusion, dass man mit einem Protest die Grundlagen der Gesellschaft generell in Frage stellt, also das Kapitalverhältnis an Grund und Boden. Und wir sind ja in einer Phase, wo der Senat kein Geld mehr hat, um zu sagen, ich kaufe die 50 Meter Uferweg einfach von den Investoren zurück. Das geht ja nicht mehr. Die sind ja verschuldet. Die verschulden sich immer mehr und privatisieren immer mehr. Aber was es gebracht hat, ist die Erkenntnis, wir sind dagegen, erstens. Zweitens, wir können so nichts machen. Drittens, wenn das nächste Thema kommt, stellen wir uns nochmal neu auf. Und das war ja der Ausgangspunkt, dass BMW Guggenheim Lab tatsächlich so schnell verhindert wurde, hat was mit der Erfahrung aus diesem Protest zu tun, dass die Leute sagen, nee, wollt ihr uns verarschen? Jetzt wollt ihr mit uns darüber reden, wie die Stadt der Zukunft aussieht? Das wissen wir aber besser. Und deswegen ist für mich auch der Kampf um eine solidarische Stadt ein Prozess, in dem alle Beteiligten was lernen und vor allen Dingen die Bewohner und deren Initiativen gefragt sind.
Ja, Kampf um solidarische Stadt, damit sind wir genau mittendrin in dem Thema, über das wir im nächsten Block nochmal genauer sprechen wollen. Wie kann das eigentlich aussehen und was ist eigentlich eine gute Stadt für uns? Vorher hören wir uns nochmal Berlin stinkt an und dann geht's weiter.
Von The Incredible Herrengedeck.
Righty right.
Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein Skandal. Berlin hat mich, Berlin, du kannst mal mal von Frohnau bis an den Wannsee, von Spandau bis Marzahn. Ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du kotzt mal an.
Wo sind die goldenen 20er Jahre geblieben? Wo ist das goldene Berlin? Ja, da sind wir doch damals raus mit Kind und Kehl. Zu der Laubenpieper habt ihr Thiel. Da war das Kindle noch frisch und der Kommunismus eine Möglichkeit. Aber heute sind also noch botzenweit und breit. Ich sag doch, die Metropole von der Spree, das ist Fassi.
Ja, und was ist übrig geblieben?
Hundescheiß und Taubdreck.
Und das sind so tief, das kriegst du nicht mehr.
Halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du kotzt mal an.
Und ist auch nichts mehr los, ja? Hier liegt eine Kneipe drin, sitzen da so ein paar Penner drin. Und das schimpft sie dann die Aufsehen von Berlin, ja?
Ja, aber was anderes, wa? Ja. Ist auch alles immer teurer geworden, ja, wa? Und das nennen sie dann Reform? Ja. Für einen Sechser bin ich damals raus bis zur Heiligen See.
Hör auf! Heute zahlt sie umgerechnet mehr als 4 Märker für die Funktions von der BVG.
Ja, also, ich weiß nicht, wie soll das weitergehen? Die streichen eine fetten Löhne ein, während unser ein, zwei Hunde gehen.
Aber die Leute machen ja auch nichts. Da bist du da allen bekannt.
Ach komm, hör auf, die hat doch seit 87 keinen Supermarkt mehr gebrannt.
Berlin stinkt, Berlin ist dreckig. Berlin ist ein Skandal. Berlin ist pleite, Berlin hat nichts, Berlin, du kannst mal.
den Wannsee, von Spandau bis Marzahn. Ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du Kotzmann.
Sag mal, Kalle, ich frag mal schon die ganze Zeit, wer ist eigentlich der sympathische junge Mann, der die ganze Zeit so schön für uns Klavier spielt?
Na Mensch, das hab ich dir doch schon mal erklärt.
Mann.
Das ist doch Wladimir. Das ist doch die Story. Den hab ich da unten am Cottbuser Tor getroffen. Ne? Ist er da ein Klemm-Plimp an den U-Bahnhof, 10 Cent in seinen Becher. Na und ich frage, na sag mal, wie kommt denn das, dass so eine qualifizierte musikalische Kraft hier unten am Cottbuser Tor spielen muss?
Ja, und was sagt er?
Da sagt er mir, vor 89 war er am Moskauer Staatsballett Intendant und musikalischer Leiter. Ja, aber nach der Wende, sag ich jetzt so, ne? Nach der Wende ging das bergab und jetzt ist er unten am Kotti gelandet.
Das ist tragisch. Ja. Das ist wirklich tragisch.
Das ist eine Tragödie, sag ich
ja,
dir.
Ja, Kalle, ja. Kalle, ja. ganz ruhig, Kalle. Jetzt lass mal den Wladimir mal ein Solo spielen, damit er sich mal ein bisschen musikalisch entfalten kann, wa?
Ja.
Und wir zwei, weil wir begleiten ihn dabei.
Leute, ja, mal voll aus, wa? Ich sag mal, die russische Seele hat sie.
Ja, aber Kalle, mal was ganz anderes, ja? Muss ich neu in der Zeitung lesen? Berlin, arm aber sexy. Ich glaub, mein Hamster ran.
Na, jeder mal einmal vom Hermannplatz zum Kotti. Ja. Da ist jeder Zweite der Flaschen einsammeln.
Ja.
Und das ist überhaupt nicht sexy.
Kalle, so will ich nicht enden. Deswegen sagt ihr,
ja.
Wer liebt nicht hinkriegen, die Politbacker? Wird man mal spätestens in einem Jahr vom Acker.
Genau. Und dann ziehen wir allesamt aufs Land, machen eine Kommune und alle von Hand.
Jawohl, Kalle, das ist eine großartige Idee. Aber das machen wir nächstes Jahr, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir erstmal eine Molle zischen.
Ja, das haben wir uns wirklich verdient. Ja, nur, aber, sag mal, also wollen wir mal... Meine, von Wladimir da am Klimpern ist, da können wir doch eigentlich nochmal refreshen.
Ein Refrain geht immer, Kalle.
Nein. Bitte.
Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist heiß, Skandal. Berlin ist pleite, Berlin hat nicht, Berlin, du kannst mal.
Ja, Berlin, du kannst mal. Hier The Incredible Herrengedeck bei Radio Aranka. Zu Gast sind einerseits Karl von der Gruppe Avanti und Karin, die Stadtsoziologin ist und politische Aktivistin. Wir sprechen heute über emanzipatorische Stadtentwicklung. Was ist das eigentlich? Und vielleicht können wir nochmal sammeln. Wir hatten ja schon ein paar Sachen gesagt. Zum Beispiel einerseits wichtig ist, wer entscheidet über diese Entwicklung. Entwicklung an sich ist erstmal sozusagen nur ein geleitetes, ein geplantes Vorgehen. Wichtig ist auch sozusagen, dass es eine Mischung gibt, Diversity, dass verschiedene Formen nebeneinander leben können, vielleicht auch Dezentralität. Habe ich noch was vergessen?
Wir können das ja mal so einen Raum werfen und gucken, was die beiden sagen.
Das hört sich für mich jetzt so abstrakt an, Diversity und ja, schön ist auch, wenn wir gemischt leben. Ich meine, die Kapitalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse today, also zur Zeit, zu diesem Zeitpunkt, ist so durchgreifend. Jedes Bedürfnis ist kapitalisiert, ist nur gegen Geld, ist nur als Ware handelbar. Es gibt in dem Sinne gar keine öffentlichen Gemeinwesen mehr, es gibt keine Teilhabe mehr, alles ist privatisiert. Insofern sind wir in einem ganz anderen Stand. Wir sind um den Kampf einer Stadt, in der nicht nur die Leute leben, die noch über bezahlte Arbeit sich diese Mieten leisten können. Es geht eigentlich um eine solidarische Gesellschaft, in der jeder seinen Platz findet. Und das wird am Thema Gentrifizierungskämpfe gerade verhandelt.
Ich würde auch nicht so ohne weiteres Diversity als einen positiven Wert sehen. Also was für mich so einer der zentralen Ansprüche an eine fortschrittliche Stadtpolitik wäre, ist, sich in der Hauptsache für die Leute ohne Möglichkeiten an gesellschaftlicher Teilhabe einzusetzen. Also also Diversity wird zum Teil einfach auch irgendwie benutzt, irgendwie als so ein Mittel irgendwie in der Stadtpolitik, irgendwie, wo halt gerade immer in Stadtteilen irgendwie, die abgewertet sind, irgendwie, die halt irgendwie, wo noch die Mieten billig sind, zu behaupten, die wären nicht divers und irgendwie denen hilft es, wenn da Mittelschichten hinziehen. Und das ist sozusagen, das ist ein Prozess, den ich irgendwie nicht fortschrittlich finde. Also das war vielleicht sozusagen mal in 70er, 80er Jahren irgendwie ein relativ fortschrittliches Konzept, als es eine ganz andere, wesentlich sozusagen normiertere Gesellschaft
gab. Aber auch damals hat es nicht geklappt. Aber wurde immer als Ergebnis eines Sanierungszieles wurde immer gesagt, da muss eine Mischung hin und das hat ja nie geklappt. Im Osten hatten wir diese Mischung, da kam das Sanierungsgebiet, wir wollten es nur erhalten, hat auch nicht geklappt. Also ich halte das für ein stadtpolitisches, wie heißt das Pferd, wo nicht drin ist?
Das
Trojanisches Pferd, danke. Trojanisches Pferd, weil Kapitalentwicklung in der Stadt oder kapitalistische Entwicklung heißt immer Auf- und Abwertung, hat immer diese beiden Pole. Und das ist eigentlich nur so ein Ziel, um bestimmte Stadtentwicklungsgebiete aufzuwerten. Es gibt, aber da gebe ich dir recht, aus meiner Sicht ist es auch so, dass eigentlich die Leute, die so chancenlos sind, wie jetzt gerade die Flüchtlinge, die nach Berlin gekommen sind, um die Residenzpflicht abgeschafft zu wissen, und da fragen sich ja alle, wo sollen die wohnen, gerade die, die Angst haben, dass sie rausfliegen. Und es gibt 5000 Grundstücke im Besitz des Landes Berlin, die könnte man sofort öffnen. Na, also es geht um so eine praktischen Fragen, wie können wir in Zukunft miteinander leben, und da sind noch so viele Potenziale, die aus meiner Sicht nur von unten thematisiert werden, weil der Senat muss ja verkaufen.
Also wir können zusammenfassen, Diversity ziehe ich sofort wieder zurück, war vielleicht auch ein bisschen provokativ in die Runde geworfen. Wir versuchen sozusagen eine Stadtpolitik nach den Bedürfnissen der Menschen, nicht nach den Bedürfnissen des Kapitals, ist auch sehr abstrakt zu machen. Um das sozusagen konkreter zu machen, kommen wir gleich nochmal zu ein paar konkreten Auseinandersetzungen. Aber erstmal die Frage, wer entscheidet denn? Sozusagen, wer hat die Gestaltungsmacht? Wo wird das entschieden? Wird das tatsächlich von unten entschieden? Werden eben schon die Kämpfe im Kiez, der Mieter-Innis und so weiter? Oder ist es nicht die offizielle Politik, die institutionalisierte Politik, die sozusagen Ebene der Baustadträte, Rätinnen oder sozusagen auch auf Senatsebene hier in Berlin? Was würdet ihr sagen? Karl, was sagst du?
Die haben natürlich den bei weitem prägendsten Einfluss sozusagen, wobei, also neben irgendwie den Eigentümern des Grundstücks, also das ist eine Sache, die man auch immer erwähnen sollte, dass das sozusagen, also Stadtpolitik irgendwie hat einen gewissen Punkt Einflussmöglichkeiten, irgendwie Steuerungsmöglichkeiten auf die Verwertung irgendwie von Grundstücken, aber sozusagen die im Endeffekt entscheiden, sind die Eigentümer der Grundstücke. Aber prinzipiell
wurde halt... Heißt das, wir haben keine Chance?
Nee, das heißt nicht, dass man keine Chance hat. Sozusagen einerseits ist es eine Frage sozusagen, welche Initiativen irgendwie von unten irgendwie formuliert werden, die auch in der Lage sind, dem Kapitalverhältnis zu einem gewissen Punkt irgendwie Sachen zu entreißen. Das ist ja schon sozusagen, das ist ja auch historisch immer wieder möglich gewesen. Beispiel irgendwie sozusagen wären irgendwie die besetzten Häuser, die halt immer, glaube ich, für die Struktur in Berlin und auch für sozusagen Mietentwicklung irgendwie noch eine relativ große Bedeutung haben. Manchmal mehr, als man denkt sozusagen, weil es gab ja auch nicht nur die Häuser, die besetzt waren, es gab dann irgendwie, es gab Straßenzüge, die von der Stadt zurückgekauft worden sind und irgendwie günstige Mieten haben, zum Teil weiter privatisiert worden. Es gab ja auch mal sozusagen im größeren Rahmen irgendwie sozialen Wohnungsbau, aber es gab zum Beispiel auch auf einer institutionellen Ebene, also ich würde das zwar kritisch sehen als Ergebnis, aber das, was in 80er Jahren sozusagen das institutionelle Produkt war, irgendwie von der Hausbesetzerbewegung, war irgendwie behutsame Stadterneuerung. Das ist etwas, was man auch nicht so ohne weiteres sozusagen positiv sehen kann, weil es natürlich zum Teil den Kämpfen eine Spitze genommen hat, irgendwie auch Sachen vorgedacht hat, sozusagen, die heute sozusagen in neoliberaler Stadtpolitik drin sind. Also gerade über diese Vorstellung von Partizipation, die haben zum Teil zu einer starken Privatisierung geführt, irgendwie von Entscheidungen, die halt sozusagen heute in relativ unabhängigen Gesellschaften irgendwie betrieben werden.
Karin, ist jede Partizipation eine Befriedungsstrategie?
Ja, ich wollte da gerade ansetzen an den Hausprojekten aus der Hausbesetzerszene, die da auch schöner wohnen, vielleicht praktizieren. Für mich hat es drei Ebenen. Also die eine Ebene ist natürlich, das Kapitalverhältnis an Grund und Wohnen ist durchgreifend. Aber natürlich, anders als der Senat es macht, könnte die Politik mit bestimmten Gesetzen, zum Beispiel die Zweckentfremdungsverbotsverordnung, ne, also keinen Wohnraum in Gewerberaum umwandeln zu lassen, durchgreifen. Wien wurde schon genannt. Wien hat eine Mietpreisbegrenzung. Ja. Natürlich könnte das die Stadt machen. Da, sage ich mal, gehört doch Klasse zur Klasse, um mal was Simples zu sagen, wo bereit tummelt sich nicht umsonst bei Grundeigentümern rum und nicht bei den Flüchtlingen auf dem Camp. Zweite Ebene ist natürlich, jede Partizipation, also jetzt Häuserkampf im eigentlichen Sinne, hat ja in der Regel auch diesen emanzipatorischen Anspruch. Also Leute haben Häuser besetzt in den 80er Jahren und auf einmal, es gibt ja viele Filme auch darüber, haben die sich in einer ganz anderen Gruppe mit ganz anderen Ansprüchen wiedergefunden. Nicht umsonst heißt es immer, in den Freiraum ist Sexismus, Rassismus freier Raum. Und da wird immer wieder neu verhandelt, was heißt das eigentlich? Das geht ja manchmal auch in Ebenen, wo man sagt, ist das noch sexismusfrei oder schon lustfeindlich zum Beispiel, ne? Aber das ist streng und diese emanzipatorischen Bewegungen, die sich da entwickeln, sind aus meiner Sicht sowas wie ein Erinnerungsvermögen für spätere Kämpfe. Und das Dritte, und das halte ich natürlich für das Entscheidende, wird aus diesen, das hatten wir vorhin schon, Partikularinteressen der Kämpfe ein gesellschaftlich emanzipatorisches Modell. Und da halte ich die Stadt in der Tat für praktisch das Mekka, um Gesellschaftspolitik hier auch im Keim zu entwickeln, weil wir kommen ganz schnell, was wir vorhin schon hatten, ob es der Baum ist oder der Uferweg, wir kommen immer an die Grenzen, die Kapitalverhältnisse bringen und natürlich geht es um Enteignung, natürlich geht es um einen Sozialismus, der anders als der real existierende nochmal weg ist von Parteistruktur und so weiter und so fort, und ich meine, aus meiner Sicht spielt uns das Kapital super in die Hände, von einem Euro sind 75 Cent spekulativ, also das wird zusammenbrechen und dann sind wir gut aufgestellt, wenn die emanzipatorischen Kämpfe im Schöner Wohnhausprojekt und die Bürgerbeteiligungsmodelle in der Stadtplanung zusammengehen und sagen, ja, zum Beispiel, wir können enteignen, wir zahlen die Miete, die wir uns leisten können, auf ein gemeinsames Konto, da haben wir es.
Karl, wann finden die Enteignungen statt?
Also ich habe ein bisschen an wie so ein Deutschland-Radio-Kultur.
Oh Gott!
Vielen Dank, das klären wir später noch.
Ich habe zumindest nicht Karins Hoffnung, dass das Kapital uns in die Hände spielt und von selber zusammenbrechen wird, sondern man sieht schon sozusagen irgendwie vielleicht seit 5 bis 10 Jahren, dass halt wieder irgendwie Bewegungen in der Stadt irgendwie stark werden. Aber was sie zum Beispiel bisher relativ wenig gesagt haben, das ist mir gerade auch noch bei dem Begriff Diversity eingefallen, also wenn man sich selber sozusagen die Proteste anguckt, so divers sind sie nicht. So divers waren die besetzten Häuser auch nicht. Das ist, glaube ich, ein zentrales Problem irgendwie so einer stadtpolitischen Szene in Berlin, dass sie halt wirklich eine sehr, sehr starke Begrenztheit haben, sozusagen sehr, sehr, sehr klar definierten sozusagen kulturellen Hintergrund. Also es an wenigen Punkten schaffen, da rauszubrechen. Klar, es gibt Beispiele, wo das passiert. Eure sozusagen Proteste gegen irgendwie die Zwangsumzüge waren ein Punkt, wo man halt ein bisschen das durchbrochen hat. Das Protestcamp am Kotti ist ein Punkt, wo es ein bisschen zum gewissen Punkt durchbrochen wird, aber deswegen war vielleicht vorhin auch sozusagen meine Skepsis gegenüber sozusagen diesem Kiezbezug, weil ja zum Teil sozusagen irgendwie die Speisung des Protestes halt irgendwie nicht ist, irgendwie die sozialen Verhältnisse in dieser Stadt umzudrehen, irgendwie nicht eine Vorstellung sozusagen, irgendwie sich die Stadt im Großen sozusagen anzueignen, sondern immer sozusagen sehr stark aus einer kulturellen Nischenposition herauskommt.
Aber da haben wir jetzt echt eine Geschlechtersicht, ne? Das ist so typisch männlich. Ja, wo ist der große Entwurf? Ich sag da so aus weiblicher Sicht, ob es ein interkultureller Garten ist, wo jetzt, sage ich mal, verschiedene ethnische und religiöse Menschen zusammen anbauen und darüber sich kennenlernen, oder ob es die Infrastruktur fürs Flüchtlingscamp ist, was ja von vielen Hausprojekten gerade geleistet wird oder ob es bei Zwangsräumung der Nachbar ist, der sich auf einmal davor setzt, oder neulich bei der Besetzung ein alter Nachbar mit 75 sagt, ja, ich habe so lange stillgehalten, jetzt bin ich hier, obwohl da 4 Wannen waren.
Da entsteht für dich die Stadt im Kleinen sozusagen die
bessere
Stadt.
Nee, und der Weg. Ich komme ja aus dem Sozialismus, ja. Und ich weiß, es geht nicht darum, dass eine kleine Männerriege sagt, wo es lang geht. Es geht darum, dass wir alle lernen, in Plenumstrukturen, flachen Hierarchien, sexismusfrei und so weiter und so fort, zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt?
Ich finde das ein wunderschönes Schlusswort. Leider kannst du nicht mehr erwidern, Karl. Ich weiß nicht, außer du machst es in 5 Sekunden.
Nee.
Dann müssen wir nämlich aufhören und sagen noch danke mal wieder ans Studio Ansage, wo wir diese Sendung aufzeichnen konnten.
An Nils, danke natürlich an unsere Gäste.